11. November, Jahr der Inkontinenzunterwäsche. Nach dem Abendessen geht Hal als erstes bei Stitt vorbei, dessen Zimmer vom gemeinschaftsverwalteten Foyer abgeht, um pro forma ein paar Anhaltspunkte zu bekommen, was am Nachmittag gegen Stice bloß so fürchterlich schief gelaufen ist. Und um vielleicht spitz zu kriegen, warum er überhaupt öffentlich gegen den Schatten antreten sollte, so kurz vor dem Whataburger, das heißt,
was das Showmatch überhaupt zu bedeuten hatte. Diese endlose Spannung unter den ETA-Lern, wie die Trainer einen sehen und beurteilen, ob man Fortschritte macht, ob der eigene Aktienkurs gerade rauf oder runter geht. Da drinnen ist aber nur Ada Lind und arbeitet an einer Art übergroßer, arbeitsblattartiger Tabelle, liegt bäuchlings und ohne Hemd auf dem nackten Fußboden, hat das Kinn in die eine Hand gestützt und einen beißenden Filzstift in der anderen und sagt, Stitt ist mit der Mühle weggefahren, Konfekt holen, aber Hal soll sich doch setzen. Auf einen Stuhl ist anzunehmen. Hal bekommt also minutenlang Dillons Einschätzung des Matches um die Ohren geföhnt, angereichert mit Statistiken aus dem Kopf des Prorektors. Dillons Rücken ist blass und zeigt Konstellationen roter, alter Pickelnarben, aber das ist gar nichts im Vergleich zu den Rücken von Struck oder Shaw. Es gibt einen Rohrstuhl und einen Holzstuhl. Auf dem Boden neben Dillint pulsiert der Bildschirm seines Flüssigkristall-Laptops grau vor sich hin. Stitts Zimmer ist überhell und nirgends ist ein Stäubchen zu.
Sehen, nicht mal in den eckigsten Ecken. Die Lämpchen der Stereoanlage leuchten, aber nichts läuft. Weder Hal noch Dillint erwähnt die Gegenwart von Orins Interviewerin auf der Tribüne oder den auffällig langen Austausch der großen Frau mit Pontrincourt. Oben auf der riesigen Tabelle auf dem Fußboden stehen Stice und Waynes Namen, Hals aber nicht. Hal sagt, er weiß nicht, ob er irgendeinen grundlegenden taktischen Fehler gemacht hat oder ob er am Nachmittag einfach nicht auf Zack war oder was. Du bist einfach nie ganz da gewesen, unterrichtet Dillint ihn. Zur Untermauerung dieses Nicht-Dagewesen-Seins hat er bestimmte Daten einer Regressionsanalyse unterzogen. Seine Wortwahl lässt Hal bis ins Mark frösteln. In der eigentlich obligatorischen Hausaufgabenzeit nach dem Essen sitzt Hal dann, obwohl gemäß seinem Prüfungsvorbereitungsplan drei Prüfungsvorbereitungskapitel auf ihn warten, in Bildschirmraum Nummer 6. Hat das schlimme Bein auf der Couch vor sich liegen, beugt und streckt ruhig den schlimmen Knöchel, das Knie des anderen Beins an die Brust gezogen, knetet einen Tennisball, aber nicht mit der Spielhand, kaut Kodiak, spuckt direkt in einen Mülleimer ohne Plastikeinlage und schaut sich mit neutraler Miene Patronen mit Unterhaltungen seines toten Vaters an. Wenn jemand Hal an diesem Abend hier sähe, hielt er ihn für deprimiert. Hal schaut sich mehrere Patronen nacheinander an. Das amerikanische Jahrhundert aus der Sicht eines Pflastersteins, den Ehevertrag von Himmel und Hölle und dann noch Teile von Hier war jemand schneller als Sie, was einen wahnsinnig machen kann, weil das Ganze der Monolog eines Brillenträgers ist, der zusammen mit Miles Penn und Heath Person, die ETA besucht hat und im Werk von ihm selbst fast so allgegenwärtig ist wie Reed und Bane, dessen Name Hal aber gerade ums Verrecken nicht einfallen will. Er sieht sich Teile von Tod in Scarsdales, Verband der öffentlich Versteckten in Lynn, diverse kleine Flammen und Schmerzarten an. Der Bildschirmraum hat eine Isoliertäfelung hinter der Tapete und ist praktisch schalldicht. Hal schaut sich die Hälfte von Medusa gegen Odaliske an, nimmt die Patrone aber unvermittelt heraus, als die ersten Zuschauer versteinern. Hal foltert sich mit der Vorstellung, dunkelhäutige Geilspechte drohten ihm die Folterung von Menschen an, die er liebt, wenn ihm...
Nicht der Name des Jungen in Hier war jemand schneller als sie, Tiefkühlgemeinschaftskunde und Winke-Winke-Bürokrat einfiele. Auf den Glasregalen von BR6 stehen zwei Patronen, auf denen er selbst auf verschiedenen öffentlich zugänglichen Kabelkanälen für Kunst interviewt wird. Die lässt Hall dankend aus. Das leichte Lampenflackern und die Druckveränderungen im Zimmer werden von der unten in den Tunneln unter der Gemeindeverwaltung anspringenden Heizung der Ether verursacht. Hall rutscht auf dem Sofa unbehaglich hin und her und spuckt in den Mülleimer. Der ganz schwache Geruch nach verbranntem Staub stammt ebenfalls von der Heizung. Ein unbedeutender didaktischer Kurzfilm, den Hall mag und sich zweimal nacheinander anschaut, ist Winke-Winke-Bürokrat. Ein Bürokrat in einem sterilen, neonröhrenerhellten Bürokomplex ist ein wahnsinnig effizienter Arbeiter, wenn er wach ist. Aber er hat große Schwierigkeiten mit dem Aufstehen und kommt ständig zu spät zur Arbeit, was in einer Bürokratie idiosynkratisch, ordnungswidrig und absolut inakzeptabel ist. Und wir sehen, wie dieser Bürokrat in die Riffelglaskabine seines Abteilungsleiters zitiert wird und der Abteilungsleiter, der einen krass veralteten Freizeitanzug mit einem Hemdkragen trägt, der auf beiden Seiten weit ausladend über die rosafarbenen Jackettaufschläge ragt, sagt dem Bürokrat, er sei ein guter Mitarbeiter und ein prima Typ, aber diese chronische Verspätung am Morgen sei einfach untragbar und wenn das noch ein einziges Mal vorkomme, könne er sich zum Arbeiten einen anderen neonröhrenerhellten Bürokomplex suchen. Es ist kein Zufall, dass der Rausschmiss in einer Bürokratie Terminierung genannt wird, wie in onkologische Eliminierung. Und als der Bürokrat die Kabine seines Abteilungsleiters verlässt, ist er bis in die Grundfesten erschüttert. Abends sammeln seine Frau und er sämtliche Wecker ihrer Bauhauseigentumswohnung ein, jeder einzelne elektrisch, digital und äußerst präzise, bestücken ihr Schlafzimmer damit und haben am Ende ein Dutzend Wecker, deren Läutwerke ausnahmslos auf 6.15 Uhr eingestellt sind. Nachts fällt aber der Strom aus und alle Wecker verlieren eine Stunde oder blinken nur noch unauffällig 0 Uhr und am nächsten Morgen verschläft der Bürokrat doch wieder. Spät wacht er auf, liegt einen Moment da und starrt die blinkende Null an. Er schreit auf, fasst sich an den Kopf, springt in einen zerknitterten
Anzug, schnürt die Schuhe im Fahrstuhl, rasiert sich im Auto und überfährt auf dem Weg zum Pendlerzug Rote Ampel. Unten im Bahnhof fährt der 0816 Richtung City gerade ein, als der Wagen des wildgewordenen Bürokraten oben auf dem Parkplatz schlittert. Und von der Freifläche des Parkplatzes kann er unten das Dach seines Zuges sehen, der da im Leerlauf steht. Es ist der letzte Zug, mit dem er noch rechtzeitig ankommen kann. Wenn er den verpasst, kommt er wieder zu spät und wird terminiert. Er quietscht auf einem Behindertenparkplatz, lässt den Wagen schräg eingepackt stehen, setzt über das Drehkreuz hinweg, nimmt 7 Stufen der Treppe zum Bahnsteig hinunter auf einmal, verschwitzt und mit vorquellenden Augen. Die Leute kreischen auf und schieben vor ihm auseinander. Während er die lange Treppe hinunterhetzt, lässt er die offenen Türen des 0816 nicht aus dem Bild gewordenen Augen, als könnte er sie mit reiner Willenskraft zwingen, länger geöffnet zu bleiben. Schließlich, in glazialer Zeitlupe gefilmt, springt der Bürokrat von der 7. Stufe auf den Bahnsteig, hechtet zur offenen Tür des Pendlerzuges, kollidiert aber mitten im Hechtsprung Vollrohr mit einem ernst reinschauenden kleinen Jungen mit dicker Brille, Krawatte und den typischen Spackenshorts, der, die Arme voll mit sorgfältig verpackten Päckchen, den Bahnsteig lang zottelt. Rums knallen sie zusammen. Bürokrat und Junge taumeln von der Wucht des Aufpralls zurück. Die Päckchen des Jungen fliegen in alle Himmelsrichtungen davon. Er erlangt das Gleichgewicht zurück und steht wie betäubt da, Brille und Krawatte verrutscht.
Anmerkung 279. Der Junge ist der Ex-ETAler mit dem quälend unerinnerbaren Namen. Hal hat seit weit über einem Jahr keinen vollen Tag mehr verbracht, ohne heimlich zu kiffen. Fühlt sich überhaupt nicht gut und findet die Ungreifbarkeit des jungen Namens zum Auswachsen.
Der Bürokrat sieht verzweifelt zwischen dem Jungen, dem Päckchen und den immer noch offenen Zugtüren hin und her. Der Zug dröhnt. Innen wird er von Neonröhren erhellt und von den ontologisch untrüglichen Bürokraten erfüllt. Über dem Bahnhofslautsprecher hört man etwas Blechernes und Verzerrtes über die Abfahrt. Der Strom der Bahnsteigpassanten teilt sich vor dem Bürokraten, dem gelähmten Jungen und den verstreuten Päckchen. Ogilvy hatte mal eine ganze Kursstunde darauf verwendet, anhand des Charakters dieses Jungen den Unterschied zwischen dem Antagonisten und dem Deuteragonisten eines moralischen Dramas herauszuarbeiten. Er hatte den Namen des Kinderschauspielers immer wieder erwähnt. Über dem rechten Auge drückt sich Hal ein paar Mal die Faust an die Stirn, um den Namen aus der Deckung zu locken. Die Klotzaugen des Bürokraten im Film schießen zwischen
den offenen Zugtüren und dem kleinen Jungen hinterher, der unverwandt und fast lernbegierig zu ihm aufsieht, die Augen hinter den Linsen groß und feucht. Hal weiß auch nicht mehr, wer den Bürokraten gespielt hat, aber es ist der Jungenname, der ihn um den Verstand bringt. Der Bürokrat beugt sich weg, neigt sich weit zu den Zugtüren, als würde jede Zelle seines Körpers magnetisch von ihnen angezogen. Aber die ganze Zeit sieht er den Jungen und die Geschenke an und ringt mit sich. Es ist eindeutig der Augenblick eines inneren Konflikts, wie er in den Filmen seiner selbst ganz selten vorkommt. Plötzlich gehen die Augen des Bürokraten auf ihre normale Größe zurück. Er wendet sich von den neonleuchtenden Türen ab, bückt sich zu dem Jungen, fragt ihn, ob alles in Ordnung ist und sagt, dass alles wieder in Ordnung kommt. Mit seinem Taschentuch putzt er dem Jungen die Brille und sammelt seine Päckchen ein. Als er die Hälfte zusammen hat, gibt der Lautsprecher irgendetwas Endgültiges von sich und die Türen schließen sich mit einem Druckluftzischen. Sanft lädt der Bürokrat dem Jungen die Päckchen auf die Arme und drückt sie zurecht. Der Zug fährt ab. Mit ausdruckslosem Gesicht sieht der Bürokrat ihn abfahren. Was ihm durch den Kopf geht, kann man nur ahnen. Er rückt dem Jungen die Krawatte zurecht, kniet sich hin, wie Erwachsene das machen, wenn sie einem Kind helfen, und sagt, es tut ihm leid, dass sie zusammengestoßen sind und dass jetzt alles in Ordnung ist. Er will gehen. Der Bahnsteig ist jetzt fast leer. Und nun der seltsame Moment. Der Junge verrenkt sich den Hals um die Päckchen herum und sieht zu dem Mann auf, der gerade weggehen will. »Mister«, fragt der Junge, »sind Sie Jesus?« »Nichts lieber als das«, sagt der Ex-Bürokrat über die Schulter und geht. Der Junge verlagert die Päckchen, bekommt eine Hand frei und winkt dem Mantelrücken nach. Und die Kamera, die, wie sich jetzt zeigt, auf dem letzten Waggon des 0816 befestigt ist, lässt den Bahnsteig hinter sich und nimmt Fahrt auf. Winke, winke, Bürokrat, hat Mario von allen Unterhaltungen ihres toten Vaters am liebsten. Vielleicht der überholten Ernsthaftigkeit wegen. Obwohl er Mario immer wieder klarzumachen versucht, dass das reiner Kitsch ist, mag Hal die Patrone insgeheim auch und versetzt sich manchmal in die Gefühlslage des Ex-Bürokraten auf der Juckeltour nach Hause, der ontologischen Eliminierung entgegen. Als eine seltsame Selbstbestrafung will sich Hal auch noch dem
entsetzlichen Spaß mit Zähnen und Babybilder berühmter Diktatoren aussetzen, so wie schließlich einem der posthumen Hits von ihm selbst, einer Patrone mit dem Titel »Blutsschwester, eine taffe Nonne«, die er immer übertrieben eklig und überladen fand. Aber Hal weiß nicht, dass diese Unterhaltung im Keim auf die einzige kurze und unangenehme Erfahrung von James O. in Candenza mit Bostons AA zurückgeht. Mitte der 90er, V.SZ, als er selbst es 2,5 Monate lang ausgehalten hatte, bevor er es sich wieder hatte davontreiben lassen. Angewidert vom grob vereinfachenden Gottesgeschwafel und der kaschierten Dogmatik. Ohne Bob Hope spuckt Hal jetzt weit mehr als früher und hat den Mülleimer immer gerne in Reichweite, falls er sich übergeben muss. Am Nachmittag hatte er 0 kinästhetische Wahrnehmung gehabt. Er konnte den Ball am Stock nicht spüren. Seine Übelkeit hat nichts mit den Patronen seines Vaters zu tun. Das ganze letzte Jahr über war sein Arm eine Verlängerung seines Gehirns und der Stock eine Verlängerung seines Arms und äußerst sensibel gewesen. Jede Patrone ist eine sorgfältig beschriftete schwarze Diskette. Auf dem Klemmbrett am eierförmigen Bücherregal aus Glas sind sie alle säuberlich aufgelistet, werden in die Ladeschlitze geschoben und warten darauf, aufgenommen und digital dekodiert zu werden.